alle kennen die Gesichter von Commander und das sind nicht wir, noch nicht wir, also Fritz, Freddy und ich, sondern die Staples von Commander. Tja, ihr habt jetzt gedacht, ich zähle euch jede Menge Commander auf, die cool sind. Passiert aber nicht, denn meine Intros sind berühmt seltsam. Und damit sind wir in einer neuen Folge vom Commander Kompass mit dem erwähnten Freddy.
Yo, du hast die falsche Seite, oder?
Wir sind noch geerdet, ne? Es wird alles nachher im Schnitt
markiert. Es wird alles noch gemacht.
So. Immer wenn ich Unsinn mache, wird ein Drache durchs Bild fliegen und dann wird zum Beispiel wird ein Banner hinter sich herschleifen, auf dem dann jetzt Fritz steht zum Beispiel.
Hallo! Endlich sind wir auf YouTube, also unsere Bonusfolge heute zur 50. Jubiläumsfolge, die wir auch irgendwie gestern oder heute released haben werden in der Zukunft. Man weiß es nicht so genau.
Die Zukunft.
Ja, wir reisen durch alle Zeitlinien. Aber naja, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Aber es geht ja heute eigentlich, das hilft mir ein bisschen, um eine sehr stabile Thematik. Also vielleicht die stabilste von allen in Commander, vielleicht sogar bis zu dem Punkt, wo es ein bisschen nervt. Nämlich, ich habe es ja schon gesagt, Staples. Jeder von uns kennt ein paar Commander, die er mag, ein paar, die er nicht mag. Man kennt die berühmtesten Commander. Aber was jeder kennt, der jemals EDH gespielt hat, und wenn es nur mit einem Precon ist, ist der Solring zum Beispiel. Ich würde sogar so weit gehen, dass das das Gesicht von Commander ist.
Was für ein Ring?
Ja, danke Fritz.
Nie gehört.
Dieser Solring, das ist der Inbegriff eines Staples. Und vielleicht sollten wir mal drüber reden zuerst, was so ein Staple ist, wenn wir uns jetzt eine ganze Folge dazu überlegt haben.
Staple, es kommt nicht wirklich unbedingt aus dem Magic-Bereich oder sonstiges. Ein Staple ist halt einfach quasi Brot und Butter. Das, was man halt immer mehr oder weniger da haben sollte, was Fundament ist vom Ganzen.
Also man kann sagen, im Kontext von Commander sind Staples Karten, die in einem bestimmten Deck immer gut sind. Mehr oder weniger ungeachtet der konkreten Strategie dieses Decks. Das sind meistens in ihren Slots so ein bisschen das Beste, das Effizienteste, was du kriegen kannst. Also Swords to Plowshares ist eine Sache, also ein Mana-weißes Removal auf alles mit einem vergleichbar unwichtigen Drawback. Solring, der bereits genannt wurde, ist was anderes. Die kannst du in sehr, sehr vielen Decks spielen, Solring tatsächlich eben in allen Decks. Und es gibt keinen besseren Mana-Rock als Solring. Deswegen spielt auch fast jedes Deck den. Es ist aus der reinen Perspektive, wenn du dein Deck besser machen möchtest, effizienter machen möchtest, dann wirst du oft bei diesen sogenannten Staples landen, weil die einfach die meisten Bang for the Buck dir geben, wie man so schön sagt. Also da kriegst du am meisten Power für das, was du machen möchtest in diesem speziellen Slot in deinem Deck.
Erstens, Mana Crypt wants to know your location. Zweitens,
drittens, Profit.
Ja.
Also, du hast recht. Der Punkt ist natürlich, Staples zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie extrem weit verbreitet sind. Also, dass sehr, sehr viele Decks sie spielen. Dass zum Beispiel, wenn du auf EDH-Rack gehst und ein Deck, ein Commander dir anzeigen lässt, bei vielen blauen Commandern kriegst du sehr weit oben Cyclonic Rift.
Oder, wie wir halt gemacht haben, erstmal die ersten 30 Karten von EDH-Rack angeschaut, um ein bisschen so einen Pattern rauszubasteln, was eigentlich die Top 30 Karten sind. Und du hast es erwähnt. Cyclonic Rift und Counterspell sind unter anderem zwei der meistgespielten Karten in Blau und die sind sogar in den Top-Decks, die sie spielen können. Also die sind teilweise sogar noch vor den vielen Rocks und sonstiges, was man halt eigentlich eher mit gewissen Staples assoziiert.
Exakt. Und der Solring ist natürlich der Anführer dieser Liste. Danach, gerade hatten wir es, lustigerweise, kommt auch direkt schon Swords to Plowshares. Und Swords to Plowshares ist ja was, was so ein bisschen um diesen Punkt rum navigiert mit der Mana Crypt und dem Solring. Weil Swords to Plowshares nicht super teuer ist, aber schon relativ teuer. Also es war es zumindest, inzwischen wurde es ja dann reprinted. Aber das war so eine beliebte Karte, dass halt für so ein simples Ding, dass man schon relativ viel hinlatzen konnte. Durchaus bis zu einem Viertel von so einem Billig-Precon für eine Karte.
Und jetzt ist sie in allen drin. Zum Glück, muss man sagen.
Ja, es ist einfach eine sehr, sehr gute Karte. Und was wir so ein bisschen entdeckt haben, als wir das durchgeguckt haben, Freddy hat es ja schon ein bisschen erwähnt. Also natürlich sind die Säulen von Commander sind auch in diesen Staples vertreten. Also es ist halt Mana in Form von Artefakten, Removal, ein bisschen Utility, gar nicht so viel, wie man denken würde. Also Karten, die man für viele verschiedene Dinge einsetzen kann. Und dann hauptsächlich noch Ramp. Ramp, 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 damit man die ganzen coolen Sachen, die nicht in der Staple-Liste sind, dann auch spielen kann. Außer vielleicht Cyclonic Rift. Dafür braucht man auch ein bisschen Mana. Aber ich will jetzt auch nicht abschweifen. Aber es ist auf jeden Fall ein Muster erkennbar. Wenn man sich diese Staple-Liste anschaut, dann ist man im Grunde schon fast in diesen Templates drin, die einem sagen, du brauchst das und das für ein erfolgreiches Commander-Deck. Und das stimmt. Also jeder braucht Ramp und jeder braucht Removal. Wenn man es nicht macht, wird das Spiel halt vielleicht ein bisschen eintönig. Das kann natürlich aber auch ein bisschen zu Problemen führen. Da wollen wir später nochmal drauf eingehen. Wenn das so ein bisschen von der Stütze eher zur Krücke und dann zur Fessel wird. Aber wir müssen ja nicht gleich mit dem negativsten Punkt über Staples anfangen, sondern...
Aber wir können natürlich. Aber vielleicht, um das, was du sagst, kurz zu ergänzen. Wir sollten uns da vielleicht von dieser EDH-Rack-Liste nicht zu sehr ins Boxhorn jagen lassen. Staples ist natürlich sehr viel mehr als nur Ramp. Der Grund, warum eben in dieser Liste besonders viel Ramp vertreten ist, weil das halt was ist, gerade in Form von Mana Rocks, was halt eigentlich jedes Deck spielt, ganz ungeachtet der Strategie. Und sowas wie Rhystic Star, die ist ja auch einfach guter Card-Draw, den du auch ungeachtet deiner Strategie spielst. Und dann wird es schon mal wieder ein bisschen spezieller. Also dann kommt sowas wie beispielsweise Chaos Warp, also ein roter Instant für 3 Mana, der irgendein Permanent ins Deck vom Gegner mischen kann oder von dir selber und dafür dann die oberste Karte nach dem Mischen aufgedeckt wird und ins Spiel kommt, wenn es eine bleibende Karte ist. Das ist dann eben mehr oder weniger das beste Removal in Rot, das du haben kannst, was eben wirklich auf alles geht. Nicht nur auf Artefakte, nicht nur auf Kreaturen, nicht Damage-basiert ist, also auch Indestructible umgeht. Und es gibt aber natürlich auch Staples in bestimmten Strategien. Also beispielsweise, wenn du eben ein Flicker-Deck spielst, also ein Deck, das eben darum aufgebaut ist, Kreaturen ins Spiel zu bringen mit Enters the Battlefield-Effekten, die dann irgendwie zu flickern, also bis zum Ende des Zugs oder für einen kurzen Moment aus dem Spiel zu entfernen und sie zurückkommen zu lassen. Viele dieser Decks haben beispielsweise den Deadeye Navigator, ja, weil das einfach eine sehr, sehr starke Flickerkarte ist. Der kann dann Soulbonden, dann kannst du die ganze Zeit flickern oder halt auch einfach nur sowas wie einen Einmana-blauen Flickerspell oder diesen Ephemerate, der weiße Flickerspell mit Rebound. Das wirst du in sehr, sehr, sehr vielen dieser Decks finden und das ist dann eben ein Staple in diesem Archetyp. Aber das Interessante ist, dass da natürlich der Übergang fließend ist, ne? Weil je dezidierter, je kleiner, je spezieller der Archetyp wird, in dem du dich befindest und je weniger den spielen, dann ist die Frage so, kann man das dann noch als Staple bezeichnen? Weil wenn du jetzt sagst, ich spiele hier, mein Deck geht um, um diesen Almighty Brushwag, dann ist der Almighty Brushwag in diesem Deck natürlich ein Staple, wenn man so will. Aber es spielt halt wahrscheinlich fast niemand diese Art von Deck. Dementsprechend würde da diese Definition nicht mehr greifen. Aber es ist trotzdem ein bisschen fließend. Also ich würde nicht sagen, Staples sind nur Sachen, die prozentuell gesehen in allen Decks sehr häufig vorkommen, sondern eben auch in allen Decks in einem bestimmten Archetyp, in einer bestimmten Strategie.
Ja, also Empirie hat es immer so, weil theoretisch Flooded Strand kann in jedes Deck. Macht es Sinn, in den Rakdos-Deck Flooded Strand zu spielen? Nein.
Genau.
Ich habe da gestern erst noch drüber gelesen, da hat jemand dann den Begriff von Meta-Staples noch eingesetzt, weil er eben genau dieses Problem umgehen wollte. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, in Equipment-Deck ist eine Karte wie Sigarda's Aid, die halt sagt, dass man alles Equipment mit Flash spielen kann, ist natürlich ein Staple dafür, weil also für ein weißes Mana kriegst du nicht mehr Wert aus einer Karte raus in diese Art von Decks.
Und es equippt sich auch noch automatisch. Also
exakt, das ist ein Staple für Equipment-Decks. Wer aber nach dem Artikel, ich habe leider den Autor vergessen, kein Meta-Staple, wohingegen der Solring zum Beispiel ein Meta-Staple ist. Man könnte sich jetzt, und das haben wir gestern schon ein bisschen in unserem Vorgespräch gemacht, zum Beispiel streiten bei den Swiftfoot Boots und den Lightning Greaves, weil die Lightning Greaves wie zum Beispiel sind auf der Liste von EDHX sehr weit oben. Die Swiftfoot Boots sind jetzt nicht so weit oben, machen im Großen und Ganzen ja einen sehr ähnlichen Effekt, nämlich dann Commander oder eine andere wichtige Kreatur eben schützen, entweder mit Shroud oder mit Hexproof. Dafür ist der Unterschied, kostet nichts zu equippen, kostet was zu equippen. Kann natürlich ein Riesending sein. Ist aber dann auch die Frage, wäre das ein Meta-Staple, weil du sagst, ja, es ist nicht so schlimm zum Beispiel, dass Shroud auch meinen Commander vor mir selber schützt. Das wäre für mich ein Punkt, wo ich sage, nein, dann wandert es runter in der Hierarchisierung und wird ein Staple für bestimmte Decks. Für mich wären zum Beispiel eher die Swiftfoot Boots ein Meta-Staple, aber die sind jetzt auch nicht in der Liste, deswegen wäre das nur anekdotisch. Aber ich habe versucht, das mal so ein bisschen zu erklären.
Ja, also wie gesagt, das ist halt so eine Sache, wo man halt sich bei den Staple-Begriff und den Begrifflichkeiten an sich streiten kann. Das Wichtige ist halt einfach bloß in beiden Fällen, ob es gespielt werden ist, ob es nicht gespielt werden sollte. Die Zahlen sind halt eher in Favor, dass die Leute auch wirklich dann Lightning Greaves spielen. Halt auch, weil es halt null zu equippen ist. Wenn man wirklich nur seinen Commander beschützen möchte, ist es halt auch eine geile Möglichkeit. Mag nicht jeder. Ich zum Beispiel spreche mich gegen Brainstorm so sehr aus, dass das eine Karte ist, die ich noch nie in irgendein Deck mehr gepackt habe, seitdem ich sie... Also ich habe sie mittlerweile rausgekartet aus allen, weil sie einfach nie das macht, was ich möchte, wenn ich nicht wirklich auch das Zusatzpaket habe von Fetchlands und sonstiges, die mir die Karte wirklich gut machen.
Ich bin auch der Meinung, vielleicht zu Brainstorm ganz kurz, das ist ein gut, dass du die erwähnst, ein weiterer Faktor, ich will jetzt nicht das zu sehr akademisch aufziehen mit der Definition, aber die Verbreitung von Karten und ob sie als Staples gelten, ist ja auch relativ zu dem Power-Level, auf dem du dich befindest. Also EDH hat ja eine sehr große Bandbreite von Precon oder wirklich total wonky Dune-Theme-Decks bis eben zu CEDH-Maschinen. Und im CEDH beispielsweise, um mal ein extremes Beispiel zu sagen, sind natürlich ganz andere Karten gut als auf anderen Power-Leveln. Dementsprechend gibt es andere Staples. Und Brainstorm ist zum Beispiel deswegen, glaube ich, auch sehr beliebt oder sehr gut, weil es halt nur ein blaues Mana kostet und dir dafür dann doch relativ viel gibt. Während es dir wirklich eigentlich nur eine extra Karte auf die Hand gibt, mit ein bisschen Card Selection reingemixt. Im mittleren Power-Level ist es vielleicht gar nicht, je nachdem, in welcher Meta du unterwegs bist, ist es vielleicht gar nicht immer unbedingt das, was du möchtest. Vielleicht willst du da lieber wirklich eine Repeatable Draw Engine oder eine Karte, wo du ein bisschen mehr investierst, sagen wir mal Fact or Fiction, was ja auch ein Staple ist, und gleich einen Haufen mehr Karten auf die Hand bekommst, plus ein bisschen was im Graveyard, was für viele Decks ja auch gut ist. Und dementsprechend, Staple ist ja sozusagen auch immer noch mal eine Frage, so Staple wo, in welchem Kontext, in welcher Meta.
Ja, und hier ist es halt voll wichtig zu erwähnen, Brainstorm, als er rauskam, hat sich kein Schwein für die Karte interessiert. Erst als Fetchlander kommen, wurde sie zur besten Karte in Legacy. Also wirklich, das ist eine Karte, die an sich hat halt diesen Ruf als die beste Karte in Legacy. Aber in Wirklichkeit ist sie halt Fetchlander, sind die beste Karte in Legacy und macht halt zufälligerweise Brainstorm verdammt gut.
Vielleicht kommen wir mal weiter von der Definition, was Staples sind und was nicht. Das haben wir, glaube ich, jetzt relativ gut und ausführlich betrachtet. Zu der Frage Pro und Contra Staples, insbesondere Auswirkungen von Staples aufs Format oder vielleicht auch einfach unsere persönlichen Geschmackssachen, in welchen Fällen wir selbst Staples spielen und in welchen Fällen wir vielleicht versuchen, eher darauf zu verzichten.
Ja, Freddy brennt ja schon drauf, erklären zu dürfen, warum Staples da sind und warum Staples nicht böse sind.
Genau, denn Staples sind... haben diesen Ruf, weil jeder von uns möchte da ein bisschen so kreativ sein, ein bisschen so der Besondere, die Besondere. Das Problem an der ganzen Sache ist halt nur, dass manche Staples halt ihren Platz einfach verdienen, weil sie den Tisch helfen oder weil sie das Spieltempo vorgeben. Das sind dann die zwei Dinge, Mana Rocks und Removal, deswegen sieht man die auch so hart in den Top 30 vertreten. Denn wenn ich ein weißes Deck bin und ich habe kein Exile-Removal wie Path to Exile oder Swords to Plowshares in meinem Deck, dann habe ich genau dieses Problem, dass andere Leute das erwarten und falls ein Threat kommt, dann werden sie mir auch helfen, quasi so, hey, hast du die Möglichkeit, diese Indestructible aber sinnlos zu werden? Das haben wir vor der Aufnahme mal kurz besprochen. Und wenn ich sage, nein, ich habe stattdessen diesen und diesen und diesen Removal genommen und habe leider keinerlei Exile-Removal, auf einmal stehe ich halt da und habe mich anfällig gemacht gegen was, was ich eigentlich handeln können sollte und wo auch theoretisch mir andere Leute dafür mich beschützen, quasi so, hey, wenn der Spieler rausfliegt, dann fällt unser Exile-Removal weg und dann sterben wir alle, also müssen wir ihn mehr oder weniger beschützen. Und diese Faktoren sind da relativ wichtig, insbesondere in Sachen Removal, denn es heißt jetzt natürlich nicht, dass, hey, hier ist deine Removal-Package und das ist die beste in allen Fällen. Darum kommen noch, wann man deviiert und sonstiges. Aber es gibt so ein paar Karten in jeder Farbe, vor allem in Sachen Removal, mit der ist, denke ich, das Spiel besser, wenn jeder damit rechnen kann.
Ja, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Aber Jochen, wenn du zuerst sagen möchtest, sonst hake ich da gerade ein.
Ich habe nur festgestellt, also ganz persönliche Erfahrung, ich habe meine Zeit lang, wollte ich halt besonders edgy und cool Jochen sein. Und ich hatte die Karten auch einfach nicht, weil ich so viele Decks gebaut habe und dann hätte ich sie immer hin und her schieben müssen. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt da machst du es halt ohne diese blöden Staples. Jetzt bist du mal richtig, richtig super kreativ und einfallsreich und bist der Magier, mit dem keiner rechnet. Ich würde jetzt im Rückblick sagen, dass diese Phase meines Deckbaulebens einige meiner schwächeren Decks hervorgebracht hat, die dann auch mir selber nicht so viel Spaß gemacht haben. Weil auch wenn ich nicht dafür plädieren würde, dass man, wie Freddy gesagt hat, dass man einfach jetzt so ein Paket reinballert, dass man quasi sich seine Staples hinlegt und dann das Deck so drumrum baut. Das ist überhaupt nicht meins, aber auch das hatten wir schon. Es gibt halt einen Grund, warum die so gut sind. Und ein Swords to Plowshares an der richtigen Stelle ist einfach sehr viel besser als Jochen möchte kreativ sein und hat nur deswegen irgendeine Karte von 1998 irgendwo rausgezogen und spielt die jetzt. Und die kann weder Exile noch sonst irgendwas, aber die macht einen lustigen Ritter-Token.
Ja, aber
also, das ist jetzt das die kann Frage, spaßig sein für mich.
Finde ich. Also, was heißt sehr viel besser? Und wie definierst du besser in dem Fall? Ist es effizienter? Ist es stärker, was reines Power-Level angeht? Ja, auf jeden Fall. Aber ist es besser im Sinne von,
in beiden Fällen, ja.
Hast du, Jochen, mehr Spaß damit? Das hängt einfach davon ab, wie deine Präferenzen sind. Und wenn jetzt Leute sagen, hey, ich will aber dieses lustige Theme-Deck bauen, ich will ein Old-Border-Deck bauen, ohne Path to Exile drin zum Beispiel, dann ist das doch auch voll in Ordnung. Also ich finde, das ist einer der vielen Gründe, die es absolut sinnvoll machen, sich von Staples auch abzuwenden beim Deckbau, wenn man einfach sagt, ich habe einfach Bock drauf und ich möchte tatsächlich, mir ist es wichtiger, diese Originalität zu haben, als wirklich wieder diesen Staple zu nutzen. Und ich finde, das ist dann halt einfach eine Frage von, ist dein Matching mit dem Power-Level in deinem Pot sinnvoll? Und ich finde so, man sollte niemandem einen Vorwurf machen, dass er irgendwie oder sie irgendeine bestimmte Antwort nicht hat, wenn man sie selber nicht hat. Dann kann man ja nicht den anderen Leuten sagen, hey, du hast jetzt diesen Staple nicht gespielt, ich hatte den auch nicht in der Situation, jetzt bist du schuld, dass die Others hinliegt. Das ist ja kein Vorwurf, den man, finde ich, fairerweise machen kann.
Naja, bloß du, hier wird halt eine andere Gruppe betrachtet, muss man jetzt sagen, weil wenn du sagst Theme Deck oder Old Border, übrigens Old Border hat sowohl Swords to Plowshares als auch Path to Exile.
Das stimmt mittlerweile schon, ja, aber es hatte lange Zeit kein Path to Exile.
Kein Path, ja. Dann hast du halt genau die Sache, dass man sich halt in einen besonderen Kreis bewegt. Also quasi, wenn wirklich jemand sagt, hey, meine Originalität ist mir da wichtiger. Was zum Beispiel ein Sinn ist, ich möchte vielleicht nur einen der zwei spielen und den anderen replace ich mit sowas wie heißt der Changeling Removal nochmal?
Crypt Swap.
Weil, wenn ich ein Tribal Deck bin und habe Möglichkeiten, Goblins rauszusuchen oder Wizards oder sonstiges, dann kann ich auch diese Karte suchen. Auf einmal macht es Sinn, weil in meinem Deck hat es auf einmal eine neue Dimension, die jetzt zum Beispiel as Path oder as Swords an sich nicht aufmacht. Und das ist ein neues Synergy-Piece und es hat dann wirklich einen Grund. Und das ist einer der wichtigen Dinge, wenn man von Staples wirklich abweicht, dass man sie nicht mit was ersetzt, was strikt schlechter ist, sondern anders. Weil wenn es strikt schlechter ist, dann hat man meistens dieses Problem, dass man halt dann trotzdem eben am Tisch, weil Decks sind auch ein bisschen darauf aufgebaut, dass man diese Staples und sonstiges handeln kann, dass man dann damit rechnet, dass man sich dann ein bisschen mehr oder weniger ein bisschen grundlos zurückhält, wenn es in den meisten Fällen niemand macht. Das ist das Gleiche
wie gesagt, zwei also ich muss da wieder einhaken, Freddy. Ich sehe das anders. Ich finde, das ist einfach meta-abhängig. So, das liegt einfach an gelungenem Pre-Game-Talk. Das liegt dann daran, ob du mit deiner Playgroup eine gute verständliche Kommunikation hattet, was für eine Art von Spiel ihr wollt. Und wenn die implizite, wenn ihr euch eben darüber klar seid, das und das und das ist das Power-Level, auf dem wir spielen möchten, und alle spielen das, und du kommst mit deinem seltsamen Deck, das einfach Artwork-Tribal ist und halt nicht wirklich irgendwie im Spiel was reißen kann, dann ist vielleicht was schiefgelaufen. Möglicherweise ist das in Ordnung und alle sind trotzdem, haben trotzdem
Wieso
Spaß.
Wieso reden
so.
Wir dann überhaupt über dieses Thema?
Ja, weil natürlich.
Weil es keinen Sinn macht, solche Gruppen anzuschauen, wenn es perfekt gelingt.
Ich verstehe jetzt den.
Also ich glaube, ich stehe genau in der Mitte zwischen euch, weil ich meinte ja auch vorhin nicht unbedingt, dass ich zum Beispiel keine kreativen Removals mehr spielen will. Ich bin durchaus jemand, der nur weil es halt ein riesen Daumen drauf ist und weiß, was mit Riesen zu tun hat, sowas wie Squash aus Kaltheim spielt in meinem Riesendeck. Ich habe trotzdem Swords to Plowshares drin. Ich würde auch immer dafür plädieren, was du gesagt hast, Fritz, wenn man da Bock drauf hat und sagt, hier, ich will das und das machen. Zum Beispiel in meinem Deck dreht sich alles um Engel und dann spiele ich lieber Angelic Ascension und gebe vielleicht einem Gegner sogar noch einen Engel als Swords to Plowshares. Ich exiliere auch de facto eine Kreatur, aber es hat halt dann noch was mit Engeln zu tun. Würde ich niemals sagen, dass das blöd ist. Ich habe nur für mich selber festgestellt, als ich mal so wirklich sehr, sehr hart versucht habe, gar keine Staples mehr zu benutzen, sondern nur noch so Alternativen zu nehmen, dass ich dann, und das kann für jeden unterschiedlich sein, ich glaube, also wenn jetzt jemand sagt, das macht mir gar nichts aus, dann ist das schön, aber bei mir zum Beispiel hat es dann doch ein bisschen mir das Gefühl gegeben, okay, du hast halt versucht, schlauer zu sein als du selber und du hast dich im Grunde selber nur ausgetrickst und hättest jetzt in diesem Fall vielleicht auch was Besseres spielen können, hättest dann mehr Spaß an dem Spiel im Großen und Ganzen gehabt. Nicht unbedingt, weil die Karte scheiße ist, weil ich packe eigentlich keine Karten in Decks, die mich ankotzen, wenn ich sie nur sehe. Weil da muss ich gar nicht spielen.
Genau, aber das ist mein Punkt. So, das ist dann halt einfach von deinen eigenen Präferenzen ausgegangen. Also ich möchte einfach nur betonen, dass wir hier niemanden versuchen zu sagen, hey, ihr müsst diese und jene Staples spielen, sonst seid ihr blöd. Sondern spielt einfach, worauf ihr Lust habt.
Ich spiele kein Cyclonic Rift in keinen meiner Decks.
Und auf jeden Fall, quasi der Punkt ist einfach, dass es eben letztlich kein richtig und kein falsch gibt bei dieser Frage, finde ich. So, ich finde so unter der Prämisse, dass du resilient sein möchtest, dass dein Deck Dinge beantworten können soll, dann gibt es gute Gründe, bestimmte Staples zu spielen, selbst wenn du originell sein willst, weil die sind halt aus gutem Grund Staples, das haben wir jetzt mehrfach schon gesagt. Aber diese Prämisse hat halt nicht automatisch für jedes Deck zu gelten. Also es ist total in Ordnung, dass du sagst, so ja, mir ist es halt nicht so wichtig, dass ich immer alles beantworten können möchte. Ich will lieber halt, dass die Artwork-Tribal-Sache stimmig ist bei mir.
Okay, hier ist meine Sache, wo ich sagen möchte. Themendecks trumpfen alles und können jede Logik aus dem Ding hauen. Deswegen sage ich, um diese Dinge sollte man nicht betrachten. Wenn man aus einer rein spielerischen Perspektive, sage ich mal, jetzt man möchte kreativ sein, davon einen dieser Staples rauswählen, um der Kreativität willen, der Pot ändert sich aber nicht, indem man normalerweise spielt. Das heißt, man sollte das Power-Level etwa gleich halten. Und da macht es eben nur Sinn, wirklich zu deviieren, wenn man es mit einem Side-Grade ersetzt, statt einem strikten Downgrade. Weil, wenn man immer wieder downgradet, dann hat man irgendwann das Problem, dass, hey, ich mache noch einen Downgrade, auf einmal steht mein Deck hinten an. Das ist ja der Grund, weswegen sich so viele Leute auch über 2-Mana-Mana-Rocks beschweren. Weil der Vorteil an 2-Mana-Mana-Rocks ist, dass sie in Multiples sehr stark sind. Und ich kein Tempo verliere, wenn ich sie in Multiples spiele. Für jeden, der es jetzt weiß, ein 2-Mana-Mana-Rock, der kommt ja rein und macht 1 Mana. Das heißt, wenn ich einen habe, kann ich Turn 2 meinen Mana-Rock spielen und Turn 3 meinen 4-Mana-Commander oder sonstiges. Wenn ich aber 2-Mana-Rocks habe, also 2-2-Mana-Rocks, kann ich Turn 2 einen Mana-Rock spielen und Turn 3 nochmal einen Mana-Rock spielen und dann einen 3-Drop. Ich bin aber immer noch Turn 3 und habe immer noch 3 Mana zur Verfügung für einen 3-Mana-Play. Was halt dann immer diesen Vorteil hat, dass ich in keinem Fall Tempo verliere. Und dieses Tempo wird zum Beispiel von Mana-Rocks vorgegeben. Das heißt aber, wenn ich aber mich als Spieler hinsetze und sage, aber ich mag diesen Mana-Rock, ich mag dieses 3-Mana-Ding, gehe ich immer dieses Risiko ein, dass ich einfach von 3 Spielern, die ein anderes Spiel spielen, eben durch 2-Mana-Rocks, viel zu leicht anfällig, viel zu leicht nach hinten fall, weil ich als der mit den 3-Mana-Rocks einfach ganz einfach schnell gegen mein eigenes Deck an diesen Pots verliere.
Wir haben jetzt übrigens so ein bisschen die Frage übergangen, ob Staples fürs Format in unseren Augen gut oder schlecht sind. Oder was wir von denen halten,
Format. Ans Ende gestellt, weil wir ja gerade schon lebhaft dabei sind, uns über Staples zu streiten.
Okay, dann kommen wir nachher auf diese Frage zurück.
Ich glaube, das ergibt sich dann relativ natürlich draus. Jetzt müssen wir uns erstmal kloppen und dann die Überlebenden einsammeln und die befragen. Ich glaube, das, was Freddy gesagt hat, ist hauptsächlich ein Problem. Und jetzt nochmal quasi anekdotisch, aber das ist ja, also ich habe ja jetzt keine Datenbanken für mich geführt. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinem Riesendeck, das alle meine Freunde in meiner Playgroup kennen, wenn ich da jetzt so einen Kreativitätsschub habe, und das ist, glaube ich, das, was Freddy so ein bisschen meinte, und dann packe ich halt zum Beispiel Squash rein und packe dafür was raus. Und dann nehme ich noch irgendwas mit Riesen und packe dafür ein Staple raus. Dann ist das der kreativer und macht vielleicht auch erstmal in meinen Augen mehr Spaß. Aber weil das nicht neu ist, wird ja meine Gruppe erstmal denken, das ist Jochens Riesendeck, alles cool. Und eventuell sind die sogar dann darauf angepasst. Und nur, dass ich dann halt leider komme und halt aus meinem Revolver 3 Patronen rausgenommen habe, es keinem gesagt habe und aber nur noch 2 oder 3 Schuss übrig habe. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das kann so eine Gefahr sein, wenn man jetzt Decks mittendrin entstapelt. Aber das ist auch, glaube ich, nicht der große Act. Also das wird nicht vielen, vielen Spielern passieren, weil meistens kommt man ja zu dem Stapel-Problem nicht, wenn man schon ein Deck hat, sondern wenn man gerade ein Deck baut. Da sieht man ja all die Glorie und all den Schrecken von Staples, nämlich muss es da wirklich alles rein? Wie viel Platz habe ich denn dann überhaupt noch für meine super coole Idee?
Wir können ja mal kurz so ein bisschen gucken, was paar gute Gründe für uns sind, warum wir selber ab und zu auf Staples verzichten. Wir haben ja jetzt relativ viel schon gesagt darum, was für Staples spricht, nämlich im Wesentlichen, sie sind halt einfach gut, sie sind effizient und sie sind resilient in den meisten Fällen. Wir haben 2 Sachen bereits erwähnt gehabt, wieso Staples manchmal auch man drauf verzichten kann. Das eine sind eben diese Flavor- und Theme-Choices, die, denke ich, haben wir auch schon zur Genüge betrachtet, können wir mal vorerst beiseite lassen. Das andere war das, was Freddy als Sidegrade statt Downgrade bezeichnet hat, nämlich es ist was, was im selben Slot ist, ähnlich gut ist, im durchschnittlichen normalen Deck ein bisschen schlechter, aber in dem Deck, wo man ein bestimmtes Theme hat, also zum Beispiel ein Enchantress-Deck, etwas besser, weil es eben zusätzliche Synergien hat mit der Hauptstrategie. Und das kann dann eben sinnvoll sein zu sagen, hey, statt dem Staple spiele ich jetzt hier tatsächlich ich habe ein Flicker-Deck, statt meinem Path to Exile spiele ich halt eine Kreatur, die als ETB was Ähnliches macht wie Path to Exile, nämlich eine gegnerische Kreatur entfernt, weil das gibt mir zusätzliche Synergien. Path to Exile kann ich nur einmal casten, diese Kreatur kann ich halt ständig flickern und deswegen ganz oft diesen Effekt nutzen.
Ja, oder ein Grund, weil du gerade Path to Exile gesagt hast, zum Beispiel, dass man Path to Exile über Swords to Plowshares spielt, wäre für mich zum Beispiel ein Grund, wenn ich mein eigenes Zeug Path to Exilen möchte. In ein Flicker-Deck, weil der Body mir zum Beispiel nicht mehr wichtig ist. Oder in Feather, wo ich dies ja immer wieder zurückbekomme, solange ich das auf meine Kreaturen mache und sowas. Da hat es auf einmal eine ganz neue Dimension, die Karte annimmt. Wo es auch in Staples, also auch in Staples können coole Dinge passieren. Aber der Hauptgrund, weswegen ich auf zum Beispiel Cyclonic Rift verzichte, ist, ich hab sogar eine. Ich habe auch ein Panharmonikon. Es sind 2 Karten, gegen die ich nicht spielen möchte, also spiele ich sie nicht. Man wirft mir zwar immer relativ viel vor, unfair zu sein, aber wenn ich eine Karte hasse, dann wisst ihr auch, dass ihr sie nicht von mir zu erwarten habt.
Ja, bei mir ist es ganz ähnlich tatsächlich, was Cyclonic Rift angeht. Ich finde das auch eine anstrengende Karte. Ich habe einen einzigen und den habe ich immer in meinem schwächsten aus meinen 15 Decks, das blau spielt, tue ich den manchmal rein, um quasi so ein bisschen dem Deck, das sowieso eher so eine wonkige Strategie hat, vielleicht ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil es ist halt eine sehr, sehr gute Karte. Aber ich habe nicht das Bedürfnis, mir jetzt 2 oder 3 weitere Copies von dem zuzulegen, um in jedem blauen Deck von mir einen Cyclonic Rift spielen zu können. Dementsprechend kann ich das nachvollziehen. Und ich denke, das geht so ein bisschen Hand in Hand, auch nicht nur mit der Frage so, mag man die Karten nicht, sondern schlicht und einfach möchte man vielleicht ein bisschen doch origineller sein und nicht mit dem 0815 selben Spell in jedem Deck herumlaufen.
Und es ist gleichzeitig noch eine relativ einfache Methode, ein bisschen Power-Level-Kontrolle zu wahren. Das haben wir zum Beispiel auf unserem Discord-Server. Da gibt es ja auch etliche Gruppen, die sagen, wir spielen eigentlich keinen Solring. Was wir aber unter Garantie nicht spielen, ist die Mana Crypt. Ich habe zum Beispiel auch eine Mana Crypt. Ich habe die in meinem Firesong und Sunspeaker-Deck. Und seit die Leute wissen, dass der Mana Crypt drin ist, ordnen die es auch komplett anders ein, obwohl das immer noch ein seltsames Boros-Deck ist, wo der Commander allein 6 Mana kostet und wenn er weggeschossen wird, dann brauche ich die verdammte Mana Crypt auch, weil ich sonst nie wieder mein Deck ausspielen kann. Aber das kann halt auch so ein bisschen dazu führen, dass sich so ein ganz unentdecktes Wettrüsten entwickelt, was jetzt mit den Precons gleichzeitig aber so ein bisschen wieder aufgehoben wird, weil dadurch, dass es in den Precons jetzt alle Sachen drin, also viele Sachen drin sind, wir hatten es ja schon mit Swords to Plowshares, der Solring ist sowieso immer ein Ding. Jetzt war zum Beispiel mal Wayfarer's Bauble drin oder es kommen auch immer mehr eben 2 Mana-Mana-Rocks in die Precons rein. Da hat man jetzt nicht mehr so unbedingt das Problem, dass einzelne Karten so absurd teuer sind, dass man dann anfängt, hier irgendwie illegal aufzurüsten, weil man einen Staple hat, der eigentlich für sich genommen relativ unschuldig ist. Aber es kann trotzdem noch passieren, gerade bei einem Cyclonic Rift. Der ist halt immer noch teuer. Bestimmte Tutoren zum Beispiel sind auch immer noch teuer. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Es ist aber auch, glaube ich, einfach. Es ist relativ einfach zu sagen, gut, Gaia's Cradle ist ein Staple, aber ich brauche sie jetzt nicht in meinen Decks.
Also wenn man die nicht gerade hat, dann hat man vielleicht das Geld in der Regel auch nicht für so. Also ich zumindest weiß, dass ich safe nicht 800 Euro oder was die gerade ist, für eine Karte ausgeben möchte.
Ja, man muss ja keine 800 Euro ausgeben. Es ist einfach diese ganze Passive Power. Smothering Tithe zieht mir in vielen Decks viel zu viel Hass mittlerweile, dass ich sie aus manchen schon gekickt habe. Also nicht aus allen, weil wenn ich mehr mit den Tokens oder Artefakten machen kann, dann ist sie einfach zu gut, dass ich sie immer noch spielen möchte. Aber für mich ist es nicht mehr automatisch in jedem Deck, weil durch diesen Staple-Status erhält es einen Ruf und den Ruf, den will ich nicht unbedingt mit mir rumtragen.
Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, Freddy, den du sagst. Das ist ziemlich relevant. Und es ist eben nicht nur eine Frage von Geld, sondern also bei mir selber ist zum Beispiel auch so, ich versuche immer möglichst wenig überlappende Karten zwischen meinen Decks zu haben. Das ist einfach was mir Spaß macht. Ich will, dass sich meine verschiedenen Decks so unterschiedlich spielen wie möglich. Und das mache ich zum einen eben über das Theme, über die verschiedenen Commander natürlich auch, aber eben auch dadurch, dass ich versuche, so sehr wie möglich die überlappenden Karten zu reduzieren. Und bei manchen Sachen mache ich es nicht, weil halt Kodama's Reach und Cultivate sind halt sehr, sehr gute Ramp-Spells. Die spiele ich eigentlich in allen grünen Decks, weil sind halt...
Ich spiele kein Deck.
Die stört mich auch nicht so sehr bei denen, aber quasi so große Impact-Karten wie eben Cyclonic Rift beispielsweise spiele ich, wie gesagt, nur in einem einzigen Deck. Auch deswegen, nicht nur wegen dem Geld, sondern auch einfach, weil ich die unterschiedliche Spielweise in diesen Decks möglichst stark haben möchte.
Jetzt hatten wir schon all unsere Gründe, die wir genannt haben. Wir hatten Synergien, Originalität, Power Level, Budget, Perceived Strength. Es gehört so ein bisschen zu Power Level, würde ich sagen.
Aber ich möchte jetzt hier ganz kurz sagen, ich bin trotzdem in Favor für Staples, weil Staples werden immer existieren, egal wie sehr man die rausphasen möchte. Dann wird halt, oh nein, dann spielt mal keine Säuring mehr, dann spielt mal diesen anderen Rock und oh nein, dann wird irgendwann Schuld Amulet als der beste Ramp-Piece und oh nein. Also egal wie viel man wegnimmt, es wird sich immer einen Kern etablieren, der dann in gewissen Fällen halt über den Rest steht. Was ich aber gar nicht schlecht finde, weil dann hat man nämlich so einen gewissen Grad an, hey, damit kann ich rechnen, auch für die, also nicht nur für die Spieler, sondern man muss ja nicht alle Staples spielen, weil das ist ja oft genau die falsche Idee. Man kann halt, man braucht vielleicht bloß ein paar. Und mit manchen Staples, finde ich, ist der Archetyp wichtiger, weil ich glaube, Counterspell ist eine der Karten, die so weit oben ist auf EDH-Rack. Nicht, weil Counterspell so eine gute Karte ist, sondern weil jeder hat Counterspell zur Verfügung. Und blaue Decks wollen halt mal den Counterspell spielen. Und ich finde auch, wenn ich gegen ein blaues Deck spiele, will ich auch einen Counterspell sehen. Weil oft ist es sowas, wo, wenn ich nicht damit rechnen kann, oder beziehungsweise viel zu wenig Farben haben, diese Stack-Interaction, die ich relativ, also die ich sehr wichtig finde in einem Multiplayer-Game, wo halt eine Karte wie in den Rise from the Dark Realms, was alle Kreaturen wieder zurückholt von allen Spielern, auf einmal das Spiel halt bam, beenden kann. Und wenn halt da keiner wirklich damit stoppen kann oder keiner damit interagieren kann, hat es so einen negativen Aspekt auf das ganze Spiel. Natürlich macht es sich manchmal Spaß, so dieses Ganze einfach bloß lass uns kloppen, wie wir wollen. Aber solange keine andere wirkliche Stack-Interaction geprintet wird, dann spielt euren Counterspell. Und wenn ihr zufälligerweise nur den Counterspell habt, dann spielt halt nur den Counterspell, auch weil es ein Staple ist. Und wenn ihr sagt, ich bin blau, aber ich will keinen Counterspell spielen, dann finde ich das halt auch irgendwie komisch.
Naja, man kann ja einen anderen Counterspell spielen in dem Slot. Ja, das geht ja auch. Also eben, es muss ja nicht der Counterspell sein, sondern es kann ja auch einfach ein anderer Instance sein, der als Counterspell ist. Aber ich gebe dir recht und ich denke, ich möchte auch das nochmal betonen, originelle Decks sind immer noch originell, auch wenn sie Staples beinhalten. Also nur weil dein Deck, das vielleicht total wonky ist und lustig ist, ein paar Staples drin hat, wird es deswegen nicht weniger originell. Also wir hatten diesen Punkt ja mal ein bisschen angesprochen in der Folge, die wir zu Sheldon Mannerys letztem Artikel gemacht haben. Wir haben diese 5 größten Probleme von Commander, wo wir eben auch gesagt haben, nur weil du bestimmte mächtige Karten spielst, heißt es nicht, dass dein Deck automatisch dazu beiträgt, dass sich das Power-Level im Format als Ganzes erhöht, dass alles immer schneller wird, dass alles immer besser wird, weil dein Deck kann immer noch total sinnvoll auf einem selben Power-Level sein, das entspannt ist, so wie deine Freunde, wie deine Playgroup. Und dasselbe gilt auch für Originalität. Also ich bin dagegen zu sagen, Decks von anderen Leuten zu verurteilen, weil man sagt, ah, okay, du spielst halt irgendwie Cyclonic Rift, ist ja jetzt kein besonders interessantes Deck, das ist ja irgendwie eher lazy Deckbau und so. Finde ich nicht. Man sollte das Deck immer als Ganzes angucken und generell ohnehin Decks von anderen Leuten nicht verurteilen. Aber wenn man es verurteilt, dann aufgrund des gesamten Themes und nicht aufgrund von irgendwelchen Staples.
Ich finde, was man machen kann, ist seine eigenen Decks verurteilen.
Das ist immer
und
besser.
Das wäre so, genau. Das wär so meine Herangehensweise an die Sache. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht mehr so übertrieben darauf aus, wieder seit ich wieder irgendwie bei Verstand bin ich auch mehr in der Lage, dass ich sagen kann, okay, ich baue jetzt dieses Deck und da sind erstmal die Staples drin. Ich lege mir die dann auch manchmal schön hin und dann den Rest vom Deck, den ich so bauen will. Und wenn ich aber merke, okay, das ist mir jetzt zu viel generisches, gutes Zeug. Und dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, ich will Elfensoldaten machen, aus irgendeinem Grund. Ich habe vielleicht in der Bierlaune entschieden, dass das cool ist. Und ich habe dann aber am Ende nur noch irgendwie 13 Elfensoldaten und sag mir selber, während ich dieses Deck sleeve, das sind irgendwie ganz schön wenige Elfensoldaten. Wenn jemand das nicht wüsste, dass mein Deck so ist, dann wird das auch nie rausfinden. Dann ist der Punkt erreicht, wo man dann was verurteilen kann, nämlich sich selber und sein Deck. Und dann kann man auch nochmal zurückgehen und sagen, okay, vielleicht finde ich ja irgendwas, was an der Stelle cooler ist, vielleicht nicht genauso gut, aber das macht halt dann was Interessantes, weil die Person, die letztlich mit diesem Deck am zufriedensten von allen sein muss, ist man ja selber, sonst ja. Kann man es auch direkt wieder entsleeven und zerlegen, das Ding.
Das ist ein relevanter Punkt, weil man eben ja auch die Staples nicht braucht. Also ne, man sollte sich auch nicht selber einreden, eigentlich kann ich nur ein 40-Karten-Deck bauen, weil ich habe 37 Länder und 30 Staples und die Staples sind gesetzt und die kann ich ja gar kein Deck bauen. Nein, das stimmt natürlich auch nicht. Man kann und man sollte, und ich glaube, es ist eine gute Übung, mal auch durch diese Phase zu gehen, durch die du gegangen bist, Jochen, von der du vorhin geredet hast, dass man mal versucht, radikal bei einem Deck wirklich auf Staples zu verzichten, zu sagen, hey, ich setze mir jetzt einfach mal selber die Challenge, ja, Restriction breeds Creativity, und versuche mal wirklich komplett auf Staples, was ich als Staples empfinde, zu verzichten. Und dann kann ich sie ja danach wieder reinnehmen, wenn ich merke, das Deck macht eigentlich nicht das, was ich will. Das Elfen-Soldier-Tribal bringt mir nichts, weil ich komme nie dazu, die auszuspielen, weil ich werde zu früh über den Haufen gemeldet oder mir fehlt das Mana, dann kann man die ja wieder reinnehmen. Aber man kann durchaus auch mal so ein bisschen, finde ich, in diese Richtung so asketisch dieses Mönchserlebnis haben und mal ganz auf Staples zu verzichten.
Weswegen ich zum Beispiel pro Staples agiere, ist halt einfach, weil es gibt so manche Karten, sagen wir mal, Bojuka-Bock oder sowas, die tue ich in vielen meiner Decks rein, einfach nur aus dem Grund, dass es Bojuka-Bock ist und weil ich einen effektiven Graveyard-Removal haben möchte, also einen Slot, und der halt immer von dieser Karte gefüllt wird. Ist es vielleicht auch immer die beste Option? Nee, es ist halt die einfache Option. Und bei manchen Dingen ist es wichtiger, dass man sie drin hat, als dass sie die kreativste Version sind oder sowas davon. Weil natürlich gibt es sehr viele Arten von Graveyard Removal. Es gibt sehr viele coole Arten. Ich kann auch auf Bojuka Bock in manchen verzichten, aber also wenn man sich wirklich aufs Deck konzentriert, wann hat man wirklich 100% Liebe in jede Karte und jeden Kartenslot gesteckt? Und ab da, und wenn man an diesen Punkt angekommen ist, dann ist eh alles andere egal. Das ist halt auch so ein Grund, wieso das eben so solche Staples existieren. Einfach nur, weil sie ein Grundpfeiler sind. Eine Idee, ein Quick-Hack quasi. Ich habe aber jetzt noch eine Frage, weil ich habe mich selbst überrascht, als ich nämlich den Bojuka-Bock rausgesucht habe. Gibt es eigentlich so Jochen Fritz oder in meinem Fall Freddy Staples? Weil bei manchen habe ich es gar nicht gemerkt, in wie vielen Decks sich eigentlich es drin hat. Weil ich habe es euch gesagt gestern, ich habe gedacht, Mystic Remora wäre die Karte, die ich in den meisten Decks habe. Hier habe ich nämlich, ich habe drei blaue Decks, in allen drei blauen Decks ist die Mystic Remora drin. Statt einer Rhystic Study, weil ich Mystic Remora einfach die schönere Karte finde. Wie gesagt, ich will nicht gegen Rhystic Study spielen, ich spiele Rhystic Study nicht. Mystic Remora macht das Ganze ein bisschen mehr gestreamlined, ist ein bisschen schwächer im Early Game, wenn ich sie rauspacke, als den Rhystic Study, und irgendwann stirbt die Remora auch weg. Sir Conrad the Grim ist in vier meiner Decks.
Meinst du jetzt Staples, die wir besonders gerne mögen, oder meinst du eher sowas wie Petcards, die bei uns Staples sind, weil sie bei uns in allen Decks sind? Genau. Also eher sowas wie Petcards, die aber trotzdem in vielen verschiedenen Decks sind bei uns.
Persönliche Staples.
Okay. Genau. Ich habe einen im Kopf. Jochen, hast du auch schon einen? Ich kann gerne zuerst sagen.
Ich habe einen, der war sogar schon mal Card of the Week, und er hat
beide gesagt, ich glaube, wir haben denselben. Gesagt, nee. Ah, nee, dann habe ich nicht das gesagt. Ah, dann weiß ich auch deinen. Ich habe auch eine Karte, die auch schon mal Card of the Week war, nämlich Oath of Legis. Was mein Staple ist in nicht grün enthaltenden weißen Decks. Das ist ein Enchantment für ein farbloses, ein weißes. Die meisten, glaube ich, kennen das vielleicht auch schon. Und das sagt eben im Prinzip am Anfang vom Upkeep von jedem Spieler, wenn ein anderer Spieler oder eine andere Spielerin mehr Länder kontrolliert, dann darf man seine Bibliothek nach einem Standardland durchsuchen und das ins Spiel bringen. Und ich finde das super klasse, coolen Ramp. Er ist politisch sehr unkontrovers, und ich mag diese Karte einfach, weil sie generell dazu führt, dass halt Spiele witziger werden, dass es nicht passiert, dass irgendjemand am Tisch komplett Mana-screwed ist und halt gar nichts mehr machen kann. Und es ist mir schon ein paar Mal passiert mittlerweile in Games neulich, dass die einfach gar nicht für mich selber getriggert hat, sondern nur für andere Leute. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz so überzeugt von ihr rein Power-Level-wise wie früher, aber ich habe sie immer noch in allen meinen weißen Decks, weil ich finde, dass sie total cooler weißer Ramp ist.
Weiß hat auch irgendwie einen Haufen Landramp bekommen in den letzten paar Sets.
Das stimmt, ja, ich glaube, so vor, als ich mag die noch mehr so aus der früheren Zeit. Ja, das kann sein.
Ja, meine, wie gesagt, war schon mal Card of the Week, und weil ich ja dafür berüchtigt bin, dass ich einen Boros-Deck nach dem anderen baue, ohne Sinn und Verstand, ist die auch in fast jedem drin, weil man sich mit Rot-Weiß ja wirklich sehr viel auf Mana-Rocks verlassen muss, generell halt auf Artefakte. Dispatch, das ist so meine dritte Karte in dem Triptychon von Swords to Plowshares, Path to Exile, und dann kommt Dispatch. Es kostet nämlich auch nur ein weißes Mana, instant, und man kann entweder eine Kreatur tappen oder mit Metalcraft, was in diesen Decks wirklich so gut wie immer ist, also in 90% der Fälle, dann kann man einfach eine Kreatur exilieren. In diesen Decks ist es in den allermeisten Fällen genauso gut wie Swords to Plowshares, was den Exilierfaktor angeht, und es hat kein Bonus für den Gegner. Ich weiß aber, dass das aus diesem Metalcraft-Grund natürlich kein Staple sein kann, zumindest kein Meta-Staple. Es wäre natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich spiele Chol'Kadin, der sowieso alles auf Metalcraft dann setzt, weil das seine Mechanik ist, dann ist es ein Staple für das Deck in meinen Augen, weil das nutzt halt die gleiche Synergie wie dein Commander. Wenn du die nicht kriegst, dann warum hast du diesen Commander überhaupt? Aber das ist halt ein bisschen zu eng, um ein richtig großer Staple zu sein. Und wie ihr schon damals bemerkt habt, es ist halt blöd, wenn man nur tappen kann.
Deine Freddy waren jetzt Sir Conrad und der Fisch, oder? Oder wolltest du noch einen weiteren?
Genau, Mystic Remora habe ich gedacht und Sir Conrad. Nur hier ist es lustige. Fritz, deins ist eine 2-Mana-Mana-Karte. Jochen, deins ist ein 1-Mana-effektive Removal. Und meins ist ein, was ich gedacht habe, ein, wobei ich, Remora kommt wahrscheinlich in mehr Decks, wenn ich mehr blaue habe, ein 1-Mana-Utility-Piece. Ja. Also da haben sich unsere persönlichen Staples auch das schon wieder witzig, in eigentliche Schema. Das passt ja dann trotzdem alles. Und dafür, dass das spontan entschlossen
ist. Das ist nicht schlecht, ja. Das ist, ich meine, wenn wir jetzt schon so viel von Card of the Week reden, können wir auch gleich dazu kommen. Ich möchte aber noch eine kleine Anmerkung machen davor, weil ich habe vorhin gesagt, in allen meinen Decks habe ich Kodamas Reach und Cultivate und mir ist gerade aufgefallen, das stimmt gar nicht. In einem meiner ältesten Decks in Shattergang Brothers habe ich Farhaven Elves und, oh Gott, wie heißen die, die einen Forest suchen? Einfach Wood Elves sind das, ne? Genau. Die ja im Prinzip auf dem 3-Mana-Slot mir auch ein Land rampen, aber eine zusätzliche Synergie haben mit diesem Sack and Recur-Thema und eben ein, also dieses Side-Grade sind, wie du das vorhin so schön genannt hast, Freddy. Aber wir haben ja jetzt schon 2-mal von Card of the Week geredet oder 2 Card of the Weeks erwähnt aus der Vergangenheit. Jochen, du hast eine dabei für uns, oder?
Ja, ich habe eine mitgebracht, die ist neu, also die ist noch, die ist jung und frisch und die wird jetzt langsam für mich zu einem Staple. Ich habe mich nämlich schon dabei ertappt, wie ich meine unsortierten Kartenhaufen panisch nach der durchsucht habe, wie viel ich davon habe. Und natürlich hat es was mit Artefakten, mit Metallurgie und der Farbe Weiß zu tun, wer hätte es gedacht. Es ist Blacksmith Skill oder um es zu vereinfachen auf Deutsch, Schmiedekunst. Das ist ein Modern Horizons 2 Kärtchen und ein Instant für ein Weiß und es sagt, eine bleibende Karte deiner Wahl erhält Fluchsicherheit und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Falls es eine Artefaktkreatur ist, erhält sie zu +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Das mit der Artefaktkreatur kann in den Decks, die ich spiele, schon relevant sein, aber eine bleibende Karte ohne jegliche Einschränkung Hexproof machen zu können und unzerstörbar für ein weißes Mana ist verdammt gut und es ist mit Instant Speed. Und es ist halt noch was draufgenagelt, was dann irgendwann mal was bringt. Und es hat auch noch Darkhold Blackblade im Artwork. Also das triggert mich auf so vielen Ebenen, diese Karte. Und ich habe sie, glaube ich, 4-mal und ich weiß, es ist nicht genug.
Freddy, deine Einschätzung zu Jochens Geschmack?
Ich habe jetzt die Karte gerade nochmal nachgeschaut und ich bin gerade nämlich am Durchsuchen von unserem Spiel oder Exil, weil mir kam es so vor, als hätten wir die erwähnt.
Wir hatten mal was Ähnliches, aber gehabt. Nicht die. Achso, Spiel oder Exil, das kann sein, ja.
Ja,
das ist möglich.
Ich bin jetzt nämlich gerade am Schauen danach, aber ich glaube, ich habe dir damals ein Spiel gegeben, oder wenn nicht, haben wir es ja aus der Folge gecuttet und ich wollte ihr ein Spiel geben. Es ist auf jeden Fall eine super Karte, weil ich habe mich schon oft für Snake, Skin Veil und diese grünen Protection Spells stark gemacht und in Weiß und gibt noch Indestructible dazu, ist halt noch besser.
Ja.
Ich muss ja sagen, ich mag diese Karten gar nicht so krass. Das liegt aber daran, dass ich finde, die Auswahl dieser Effekte ist so groß mittlerweile, dass die, wie Ökonomen sagen, Marginal Utility einer weiteren Karte davon für mich einfach nicht mehr so hoch ist. So, okay, ein Mana-Spell beschützt irgendeine Kreatur bis zum Ende des Zuges, passt, ist solid, ist wie Linsensuppe. Ist gut, kann man machen, ist jetzt aber nichts, was mich irgendwie aus dem Bett holt. Von daher, ja, passt, ist eine nette Karte, aber jetzt nichts, die mir jetzt krass in Erinnerung bleiben würde.
Hör auf, Linsensuppe zu dissen.
Nein, ich sag ja, Linsensuppe ist stabil, ist geil, da weißt du, was du hast. Das ist solid, das ist nice. Solid und nice, damit können wir überleiten zu unserem ersten Call of Action, Call to Action auf YouTube, den wir aufnehmen, der zweite, den wir releasen. Ihr alle da draußen könnt uns endlich auch Thumbs up geben, da unten, liken und subscriben und den Bell-Button pushen.
Yeah,
ach, ist das nicht nice? Endlich können wir das sagen. Wow.
Endlich können wir die richtigen Schüsse.
Jetzt sind wir die absoluten Content-Creator und Influencer. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch auf Twitter folgen. Jochen, weißt du mittlerweile, wie unser Twitter-Handle ist?
Die YouTube-Zuschauer wissen ja noch nicht, wie notorisch schlecht ich darin bin. @ EDH-Kompass.
Das ist korrekt.
Denn ich habe es so oft falsch gemacht, ich muss es inzwischen wissen und selbst das ist nicht garantiert.
Und Freddy, du weißt natürlich, was man findet, wenn man auf Twitter geht und in unser Profil guckt, in die Profilbeschreibung. Da befindet sich nämlich ein Link und mit diesem Link können Leute wohin kommen?
Auf unseren Discord, nur packen wir das nicht auch ins YouTube-Video?
Stimmt, jetzt sind wir ja auf YouTube. Auch da unten könnt ihr klicken auf den Link zu unserem Discord-Server. Da haben wir nämlich einen, der ist ziemlich groß mittlerweile, fast 500 Leute schon. Und da gibt es alle möglichen Diskussionen über Hot Takes im Format, über Formatphilosophien, welche Karten sollten gebannt werden, Spoiler-Diskussionen und unser allseits beliebtes Spiel oder Exil, das wir da immer machen als Forums-Game. Und auch natürlich könnt ihr dort über Spelltable mit uns, mit anderen spielen oder den Freddy anhauen. Hey Freddy, ich habe hier dieses neue Commander-Deck. Irgendwie sind mir nicht genügend Staples drin. Kannst du mir mal ein paar Staples reinmachen? Dann stapelt der Freddy dieses Deck. Und das andere, andersrum geht es natürlich genauso, wenn ihr sagt, yo, kannst du mir mal helfen? Ich habe zu viele Staples in meinem Deck. Was sind coole Alternativen? Wir haben eine Menge Leute, die euch da super gerne super viel Tipps geben. Und ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind jetzt auf YouTube. Das ist unsere erste Folge, die wir für YouTube aufgenommen haben. Wir haben extra unsere Wohnungen schön gemacht. Und ich will sagen, bis nächste Woche, oder?
Ja, bis nächste Woche. Außerdem gibt es uns noch auf Instagram und TikTok unter Commander Kompass. Und wenn ihr denkt, wir sind hässlich, dann könnt ihr auch einfach weiter das bei uns auf Spotify hören. Der Podcast wird genauso geschnitten. Also, ich bin hässlich und ich bin stolz.
Ich bin irgendwas, aber auch stolz.
Wir sehen uns nächste Woche.